Ja, ich möchte euch alle hiermit begrüßen von meiner Seite aus und auch diejenigen, die über die Kamera, über das Internet mit zuschauen. Und wir hatten gerade schon von Liebe gehört und heute soll es auch um die Liebe gehen. Ich guck mal, wie ich mit der Zeit klarkomme. Es ist schon eine gewisse Zeit vergangen und wer mich so ein bisschen beobachtet hat oder was ich so gesagt habe, da hat es vielleicht so im Hinterkopf, dass ich im ersten Johannesbrief unterwegs bin. Und ich bin zuletzt bis Kapitel 4 gekommen. Es gibt 5 Kapitel. Und ich möchte dort halt weitermachen. Ich werde aber, weil es schon ungefähr 2 Monate her sind, eine kurze Wiederholung machen. Das mache ich meistens. Und zwar möchte ich einmal wiederholen von der Irrlehre, weil es wichtig ist, dass man das durch diese Brille schaut. Und ich möchte eine kurze Zusammenfassung geben, was ich das letzte Mal gesagt habe, damit man so ein bisschen weiß, okay, darum ging's. Und dann mache ich ab Kapitel 4, Vers 17 weiter. Ja, Johannes schrieb diesen Brief. Es gab Probleme. Und die Probleme, wie ich schon gesagt habe, war eine falsche Lehre, die sogenannte Gnosis. Und also Gnosis kommt aus dem Griechischen, also Erkenntnis heißt es. Also Erkenntnis heißt es auf Deutsch und Griechisch heißt es Gnosis. Und ich hatte damals von Roger Libby mich damit beschäftigt, weil es doch für mich wichtig war, woher kommt es. Und deswegen möchte ich heute nochmal davon was wiedergeben. Und auch aus einem Handbuch, das heißt Illustrierte Handbuch zur Bibel. Also ich habe überall was rausgenommen und es zusammengeführt wieder, um hoffentlich, dass man es im Hinterkopf behält, dass man weiß, worum geht's, kann man sich das ungefähr vorstellen. Und der Roger Libby hat gesagt, es ging um diese frühe Kirche, wurde damals massiv angegriffen, kann man sagen. Und zwar von einer Gnostikerbewegung. Und diese Gnostikerbewegung hatte Dinge aufgenommen, und zwar aus der Philosophie. Und zwar aus nicht irgendeiner Philosophie, sondern aus der griechischen Philosophie. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, den Namen Platon. Und es ging, um es irgendwie kurz zusammenzufassen, darum, dass alles, was materiell ist, alles, was irdisch ist, auch unser Körper, kann man sagen, das ist letzten Endes etwas Minderwertiges, hat nicht viel Wert. Aber das, was geistig ist, hat eine Bedeutung. Ja, also der Geist des Menschen. Darauf sollte sich fokussiert werden. Und es ging dann darum, alles, was minderwertig ist, also was materiell ist, der Leib, dem auch gesagt, der Leib ist, steht auch in meinem Buch, dass der Leib böse ist. Es ging darum, sich davon zu befreien, zu sagen, das ist minderwertig, davon wollen wir uns befreien. Und das, was wirklich Wert hat, was uns weiterbringt, wir wollen uns auf etwas konzentrieren, was an höherem Bereich. Ja, und das ist der geistliche Bereich. Und das passiert durch Erkenntnis, durch Gnosis. Bei dieser Erkenntnis ging es nicht darum, dass man jetzt diejenigen, oder dass es jetzt nicht die, welche gab, die besonders viel Bibelwissen hatte, oder dass es jetzt nicht um Bibelgelehrte ging, sondern eher um was Mystisches, kann man sagen. Also es gibt einen Moment, da wird einem irgendwie alles klar, irgendwie sowas wie so ein Geistesblitz, vielleicht kann man das so sagen, oder so ein Aha-Effekt. Das kennt man ja vielleicht vom Lernen, dass man jemand sagt, vielleicht so in diese Richtung, würde ich das so sagen. Und die konnten natürlich runterschauen und haben runtergeschaut auf die Menschen, die sich natürlich auf die Dinge konzentriert haben, die irdisch sind, die minderwertiger war. Also diese Erkenntnis hat zu Hochmut geführt und einen Mangel an Liebe. Und wir können im 1. Timotheus 6, Vers 20 das schon lesen von der Erkenntnis, wo Paulus auch darauf hinweist. Ich lese heute aus der Elberfelder Studienbibel. Ich habe mir auch viele solche, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, solche Trainer reingetan. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht rausfliegen oder so, sonst dauert es noch ein bisschen länger. Ich möchte vorlesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 20 und 21. 1. Timotheus 6, Vers 20 und 21. Da schreibt Paulus: Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich etliche bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch. Also der Timotheus im Brief, es wurde also quasi von Paulus schon reingetan, und da wurde ja ungefähr, steht 60 nach Christus, und ja, der Johannesbrief ungefähr 90, also sagen wir mal ungefähr 30 Jahre dazwischen, so Pi mal Daumen. Und da wird es also quasi schon von Paulus erwähnt, Vorsicht ist geboten. Also diese Erkenntnis führte oft zu Hochmut. Also der Gedanke war noch dabei, dass diese Erkenntnis den Weg zu Gott bereitet. Wir sagen ja, die Gnade führt zu Gott. Ja, also Gnade bereitet den Weg zu Gott. Aus Gnade sind wir errettet. Und die haben das ausgetauscht und gesagt, Erkenntnis. Nicht die Gnade führt zu Gott, sondern die Erkenntnis. Und 1. Korinther 8, 1b, 1. Korinther 8, 1b, da steht geschrieben, die Erkenntnis, Gnosis, bläht auf, die Liebe, Agape heißt es hier, aber erbaut. Ja, da sieht man die großen Unterschiede. Ja, wenn jemand viel, vielleicht kann man es so sagen, wenn jemand viel Wissen hat, ja, hat er noch welchen Titel, ja, kann sich dann vor Stolz aufblähen und auch auf andere runterschauen. Ja, wenn da keine Liebe ist, ja, die Liebe fehlt, dann bringt mir das nichts. Ja, gerade auch gibt auch das Hohelied der Liebe. Also diese Erkenntnis bläht auf. Und die Folge war, ja, an der Liebe hat es gemangelt. Was Gott für uns hat, diese Liebe, diese Agape-Liebe, da führte diese Erkenntnis zu Hochmut und die Mangel an Liebe. Die Sache war auch, dass das volle Menschsein und das volle Gottsein von Jesus verleugnet wurde. Ja, also manche haben vielleicht Probleme damit, volles Menschsein, volles Gottsein bei Jesus. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach im Denken, ich nehme es einfach so an. Ich nehme es einfach kindlich an und denke mir, ja, geht. Dass wir an unsere Grenzen kommen in unseren Gedanken, ja. Aber ich kann es für mich so annehmen. Ich habe damit eigentlich nie Probleme gehabt. Also das volle Menschsein, das volle Gottsein konnte Jesus nicht haben. Denn wenn Materie böse ist, also der Körper böse ist, und ja, Christus konnte darum keinen richtigen menschlichen Körper haben. Der Gedanke ist, Gott und ein minderwertiger Körper, ein böser Körper geht irgendwie nicht. Das passt nicht zusammen. Ich möchte zitieren aus die Bibel, Kompass für dein Leben, ist von der Bibelschule Breckerfeld. Da steht quasi ein Satz, was gut ist, wie das gut erklärt wird. Sie lehrten unter anderem, dass Jesus ein Geist war und nie einen Körper hatte. Also ganz kurz zusammengefasst. Jesus hatte keinen menschlichen Körper. Ja. Darum wird auch bei mir in der Studienbibel auf diesen 1. Johannes 4, Vers 2 hingewiesen, wo geschrieben steht dann, jeder Geist sagt darum, Johannes in 4, Vers 2, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt, ist aus Gott. Also jeder, der bekennt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein richtiger Mensch wurde, ist aus Gott. Wer es leugnet, ist nicht aus Gott. Ja, und wenn ich nicht glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, wahrer Mensch wurde, mit einem richtigen Leib, mit einem Körper, dann gucke ich auf das Kreuz und kann nur sagen, dann ist er auch nicht am Kreuz gestorben. Geht ja nicht, weil kein Opfer da ist. Er hat ja keinen menschlichen Körper angenommen. Aber wir lesen ganz klar, er hatte einen menschlichen Körper. Ich möchte auf die zweite Bibelstelle, das muss ich mal kurz suchen, ich habe ja so viel aufgeschrieben, und zwar Philipperbrief, den Philipper 2, 5 bis 8 möchte ich vorlesen. Philipper 2, 5 bis 8. Da steht: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Unter Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also ganz klar. Jesus, was für uns Normales war, für die sozusagen, haben die verleugnet. Also was ich damit sagen möchte, ist einfach, wenn man das geglaubt hat oder das glaubt, dann gibt es kein Evangelium mehr. Ja. So kann man sehen, wie entscheidend die Wahrheit ist, dass man die Wahrheit weiß. Wenn ich die Wahrheit nicht kenne, dann verfehle ich mein Ziel total. Dann gehe ich volle Pulle in die falsche Richtung. Das war jetzt die kurze Zusammenfassung bezüglich der falschen Lehre. Ich möchte jetzt kurz nochmal auf die letzte Zusammenfassung eingehen. Und zwar habe ich gesagt, einmal, weil Gott uns so liebt, sollen auch wir einander lieben. Und zwar gehe ich auf Johannes 4, Vers 11. Da steht geschrieben, Johannes 4, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, da sieht man auch, diese Liebe, das Thema Liebe ist hier groß geschrieben, ganz groß geschrieben. Der zweite Punkt war, wir haben Zeugen in der Bibel. Vers 14. 1. Johannes 4, Vers 14, da steht, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Ja, wir haben Zeugen in der Bibel. Und der dritte Punkt war erkennen und glauben. Vers 16. Erkennen und glauben. Da steht geschrieben, 1. Johannes 4, Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich habe damals gesagt, auch ein Mensch muss erstmal erkennen, dass er ein Sünder ist. Es muss ihn wie eine, sage ich mal, ein, wie kann man sagen, ein Vorhang von seinen Augen weggemacht werden. Ja, ein Mensch muss erst erkennen, dass er ein Sünder ist. Und dann die Botschaft hören und dieser Botschaft Glauben schenken. Ja, und das passiert durch den Wort Gottes. Wie entsteht der Glaube? Durch Gottes Wort. Da wirkt dann der Heilige Geist. Das war eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Ich mache jetzt weiter mit Vers 17 und lese bis 21 vor. Wer mitlesen möchte, 1. Johannes 4, Vers 17 bis 21. Steht geschrieben, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ihr seht schon alleine vom Text, nicht so ganz einfach, also sonst macht zwischendurch das Fenster auf. Also, hier geht es um Liebe. Kann man unschwer heraushören. Und bei mir in jedem Vers kommt entweder Liebe, lieben, Liebe oder lieb vor. Also in jedem Vers, bei mir jetzt. Und es gibt im Neuen Testament zwei Arten von Liebe. Die eine ist Phileo, das ist so die freundschaftliche Liebe, gut Freund sein, sich gern haben, habe auch gelesen, so ein Küsschen geben. Das ist diese freundschaftliche Liebe. Und dann gibt es die Agape-Liebe, ja, die bedingungslose Liebe. Es gibt ja auch das Lied, es gibt bedingungslose Liebe. Ja, und das ist diese göttliche Liebe, die Gott zu uns hat. Und wenn wir Vers 17 sehen, hier steht, hierin ist die Liebe, das steht auch wieder Agape, also die Bedingungsliebe, diese bedingungslose Liebe. Und diese Agape ist, steht ja, vollendet worden. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Also wir haben Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Und Freimütigkeit habe ich mal nachgeschaut. Da steht das griechische Wort, ich versuche es mal auszusprechen, Paresia. Das bedeutet also Freimütigkeit, Mut, Zuversicht. Und die ganz alte Luther-Übersetzung von 1545 sagt das mit Freudigkeit. Also wir dürfen als Wiedergeborene dürfen wir zuversichtlich sein am Tag des Gerichts. Das heißt, es geht um den Richterstuhl Christi. Ja? Für Gottes Kinder gibt es kein Zorngericht mehr. Es ist so, dass wir eines Tages vorm Richterstuhl sind. Das steht hier in 2. Korinther 5, Vers 10. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, entsprechend, was er getan hat, sei Gutes oder Böses. Und ich habe mir dabei geschrieben, das hat der Victor auch schon oft gesagt, Gott schaut ja auf unser Herz, warum wir etwas machen. Und ich habe mir hingeschrieben, die richtige Herzenseinstellung haben bei dem, was ich mache. Warum tue ich etwas? Warum tue ich den Dienst? Oder was ist der Hintergrund? Gott schaut ja mir direkt ins Herz. Geht es darum, warum macht man den Dienst? Will man was Besonderes sein? Macht man es aus Liebe zu seinem Herrn? Was ist diese richtige Herzenseinstellung? Und eines Tages wird das offenbar werden. Für diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, die keine Hoffnung haben, gibt es dann den großen weißen Thron, den hatten wir auch von gelesen, wo wir in der Bibelstunde waren. Das ist dann das Weltgericht. Ich möchte es einmal vorlesen. Das ist Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Offenbarung 20, 11 bis 15. Das steht, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und ich habe mir geschrieben, auch als Gedankenstütze, und das ist doch eigentlich, warum wir diese frohe Botschaft rausbringen sollen, dass er unser Auftrag ist. Das ist ja für diejenigen, die keine Vergebung haben, die Endstation in Ewigkeit, der Feuersee. Und ich sehe es einfach nicht bildlich, ich sehe es wirklich so. also das ist zumindest mein, so wie ich das, vielleicht sieht es der andere anders, aber ich sehe das wirklich so, ich stelle mir wirklich so einen Ort vor, der Feuersee, der mit Schwefel brennt. Also ich sehe es, das ist meine Meinung. Und ich weiß nicht, wer schon mal sich verbrannt hat oder einen Ofen hat, wer da mal den Finger reingesteckt hat. Ja, und wenn man da reingeschmissen wird, wenn man da den Kopf reinhalten würde, ja, es hört sich brutal an, aber ich stelle mir das vor wie ein Vulkan. Ich habe mir gestern noch oder heute Nacht Gedanken darüber gemacht, ist also, ich stelle es mir einfach so richtig heftig vor, rein, ganz brutal. Also wie gesagt, ich sehe es so, wie es da geschrieben steht, ein Feuersee. Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, ich sehe es zumindest so. So, zurück zum Johannes. Da könnte ich mir kein Lesezeichen, ist hier rausgefallen, aber das ist ja nicht so weit zum Blättern. Vers 18 bin ich jetzt. Furcht, genau, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Das Wort für Furcht ist hier Phobos. Bedeutet Angst, Furcht. Und die meisten kennen das Wort wahrscheinlich Phobie. Ich habe eine Phobie vor etwas. Und Wiesbe hat so ein Beispiel genannt, zum Beispiel Akrophobie. Da gehöre ich auch zu. Ich wollte schon sagen, ein Akrophobiker. Ja? Das heißt Höhenangst. Ich könnte jetzt nicht mich da groß höher irgendwo hinstellen. Ich merke es. Ja. Zum Beispiel die Höhenangst. Dann gibt es noch eine, jetzt muss ich gucken, dass ich das halbwegs richtig ausspreche, Arachnophobie. Weiß jemand, was das für eine? Richtig, die Angst vor Spinnen. Und ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, würde dich das jetzt vom Gottesdienst abhalten, wenn du auf dem Boden ja sowas hier was krabbeln sehen würdest? Ja. So eine Spinne, ja, ist irgendwie groß oder klein, ja. Hättest du Angst, hättest du Phobos oder hättest du vielleicht Interesse, wenn wir gucken, wo es hinkrabbelt, ne? Ja. Ja, wo krabbelst du gerade hin? Aus den Augen verloren, ja. Das ist die Frage, ne? Also einfach mal als Beispiel. Damals in meiner Weiterbildung war auch eine Spinne im Unterricht und an der Wand, also es war rechts von mir, und diese Spinne hatte da mehr Hinteraufmerksamkeit als die Lehrerin. Und es hatte sich dann ein Mitschüler erbarmt und hat diese Spinne, der hatte keine Angst davor, so mit der Hand genommen und dann durchs Fenster oder raus, ich weiß nicht mehr genau. Ja, also da hätte ich nicht machen können. Ich habe öfters, es gibt so ein, ich habe das, es ist ein Plastik-Trinkbehälter, habe ich es genannt. Da habe ich früher einen Cocktail rausgetrunken und habe da einen Bierdeckel drauf. Und ich nenne es das Gnadenfangsystem. Es hört sich zwar lustig an, hat auch einen Sinn dahinter, weil diesen Plastikbehälter, meistens bete ich davor und dann tue ich den ganz langsam quasi drauf und gucke, dass die Spinne dann mit dem Bierdeckel einfangen kann. Und Gnade deswegen, weil ich sie nicht kaputt schlage. Dieses hier erhält Gnade. Hört sich doof an, aber ich hau es nicht sofort kaputt. Das kann man auch mit Wespen machen. Ja, auf jeden Fall ist jetzt ein bisschen ausgeholt, aber ich habe gedacht, ich bring's mal mit rein. Also, wie gesagt, das bezüglich zu Phobos, Phobie, Ängste. Meine Frage an hier in diesem Raum ist jetzt, wovor hast du Phobos? Wovor hast du Angst, Furcht? Vielleicht im Alltag. Freitag in der Bibelstunde ging es darum, dass Gott unser Tröster ist. Die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, finde ich gut. Hilft dir diese Jahreslosung, wenn du weißt, Gott sieht mich? Ein bisschen intensiver gefragt, vor was hast du vielleicht Angst oder Phobos in deinem christlichen Leben? In deinem christlichen Leben. Ich habe mal so aufgeschrieben, vielleicht Angst noch von Gott verurteilt zu werden. Vielleicht Angst, nicht bei der Entrückung dabei zu sein, falls wir das miterleben, ich weiß es nicht. Hättest du Phobos, wenn du für dein, oder hättest du Phobos, hättest du Furcht, Angst, wenn du für deinen Glauben leiden müsstest. Denken wir mal an Open Doors und die Geschwister. Wie ging es dir dabei? Hättest du Angst oder sagst, okay, ich bin das Werkzeug? Welches Phobos oder welche Angst, Sorge hast du vielleicht in deinem Leben oder im Alltag, was deine Woche bestimmt oder vielleicht gerade jetzt in deinen Gedanken? Kommen wir zurück zu Vers 18. Also Furcht ist nicht in der Liebe. Es ist klar, Angst und Furcht und Liebe, es passt nicht zusammen. Ja? Feuer und Wasser passt auch nicht zusammen. Die vollkommene Liebe, also die göttliche Liebe, treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Ich hätte mir jetzt dazu Gedanken gemacht. Und weil dieser Gnosis, diese Ehelehre ja zu Hochmut geführt hat, kam es ja bei einigen an Mangel an Liebe. Und man kann ja auch drin nachlesen, und hier in der Studienbibel steht auch, dass sie sich für die Welt geöffnet haben. Ja, es steht ja im 1. Johannes 2, 15 bis 16, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also wenn man sich der Welt öffnet, also Dinge öffnet, die, wo man Gefallen dran hat, die ins Herz reinkommen, ja, was Sünde ist, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, wenn die Liebe des Vaters nicht in einem ist, dadurch kommt Furcht. Das ist meine Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, ihr könnt mal drüber nachdenken. Weil die vollkommene Liebe steht in Vers 18, also wenn sie da ist, treibt die Furcht aus. Das heißt, öffne ich mich der Sünde, durch was auch immer, durch eine falsche Lehre, ja, schwächt das die Liebe und ich bekomme Angst. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum rein, ihr könnt mal drüber nachdenken, wie ihr das seht. Ich wollte das einfach mal so sagen, das sind so meine Gedanken, die ich habe, die ich jetzt einfach mal weitergeben wollte. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, steht auch im Römer 8, das will ich vorlesen. Römer 8, Vers 15. Römer 8, Vers 15. Römer 8, Vers 15, da steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, ja auch das Wort Phobos, gleiches Wort, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ja, also wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, wo wir uns fürchten müssten. Ja, es gibt auch eine positive Angst, sage ich mal, wenn ich jetzt diese Höhenangst habe, es schützt mich davor, runterzuspringen. Ich schütze mich davor, waghalsig zu sein. Ich hatte mit meiner Mutter nochmal gesprochen, diese Gottesfurcht, sage ich jetzt mal. Es war ein bestimmtes Thema. Schützt mich auch davor, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Es bewahrt mich vor vielen Sachen. Die Gottesfurcht, die eine positive Auswirkung hat. Ja. Es bewahrt mich davor, Gott zu reizen mit Sünde. Ich lese weiter vor, jetzt nochmal Vers 19 bis 21. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Bei dieser Stelle, bei dem Vers 19, hatte ich jetzt so eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bring's mal ich erwähne es einfach mal. Bei mir steht jetzt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er steht in der Schlachter, wir lieben ihn. Oder lasst uns lieben. Der ganz alte Luther sagt auch, lasst uns ihn lieben. Und ich hatte mich jetzt dafür entschieden, okay, ich lasse jetzt die ganz alte Übersetzung stehen, also lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Weil es ist ein Unterschied zwischen wir lieben, also wir lieben die Liebe unter uns, oder wir lieben ihn. Es ist also eine gewisse Spannung, wie ich hier empfinde, aber ich nehme jetzt die älteste Übersetzung und so nehme ich einfach das Wort, lasst uns ihn lieben. Das steht auch so ähnlich in der Schlachter, denn er hat uns zuerst geliebt. Also die Aufforderung, lasst uns ihn lieben, also Gott lieben. Da könnt ihr mich gerne auch mal darauf ansprechen, wie ihr das seht. Ich habe es mir mal einfach aufgeschrieben und gesagt, ich spreche es jetzt einfach mal an. Lasst uns ihn lieben. In Vers 9 steht geschrieben, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Und die Frage ist jetzt, ist uns das eigentlich bewusst, was hier passiert ist? Ist uns das bewusst, was Jesus für uns getan hat? Gerade beim Abendmahl einnehmen oder daran denken, ist uns das bewusst, was Christus für uns getan hat? Ist uns bewusst, was dieses Kreuz bedeutet? Ist das ins Herz gerutscht? Darüber wollen wir auch, wenn Ostern da ist, drüber nachdenken. Und jetzt gab es auch diejenigen, die gesagt haben, oder Johannes hat es als Beispiel benutzt, in Vers 20 steht das, wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Also wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber hasse meinen Bruder, dann bin ich ein Lügner. Und das Wort für hassen ist hier miseo, ich habe das nochmal nachgeschaut. Und das heißt so viel wie hassen, mit Hass verfolgen, verabscheuen, ist auch schon krass, weniger lieben. Man könnte auch miseo auch übersetzen, nicht lieben oder nicht lieben wollen. Also man könnte vielleicht auch sagen, eine Willensentscheidung, ich will ihn nicht lieben. Also ich liebe Gott, aber hasse oder liebe meinen Glaubensbruder weniger, da stimmt was nicht. Die Begründung steht hier weiter, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Ich wiederhole es nochmal. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und das ist zwar schon Vers, beziehungsweise Kapitel 5, aber ich möchte das einfach mal kurz sagen. Kapitel 5, Vers 1, die zweite Hälfte steht, und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Also es heißt quasi, wenn ich wiedergeboren bin, liebe ich auch denjenigen, der wiedergeboren ist. Also wir haben ja wieder mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und weil wir beide den Heiligen Geist haben, ist das Kennzeichen auch Liebe, ja. Wir sind beide von Gott geboren. Gott hat uns beiden den Heiligen Geist geschenkt. Wir sind beide wiedergeboren. Und weil Gott Liebe ist, Agape ist, ist auch Liebe da. Und wenn ich das nicht habe oder das merke, dann bringe ich es vom Herrn. Dann bringe ich es vom Herrn. Und steht auch geschrieben, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich habe mir als aufgeschrieben, Wie schaut es bei uns aus? Die Liebe zum Herrn, ist das sehr oft mehr Kopfwissen oder ist es auch im Herzen drin? Wie sieht es untereinander aus? Wo merke ich, es fällt mir schwierig? Im Vers 21 ist nochmal klar die Aufforderung: Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Der Hintergrund ist hier natürlich auch die Lehre, der Hochmut, die Liebe ist ermangelt. Aber wir wollen es ja auch aus das auf uns anwenden, zu kauen, okay, wie schaut es in meinem Leben aus? Wo bin ich? Was habe ich vielleicht? Wo es schwierig ist? Wo sind meine Probleme oder dass wir es dem Herrn sagen? Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung noch machen. Das sind auch nur 3 Punkte. Das erste ist, wir als Kinder Gottes dürfen zuversichtlich sein am Tag des Gerichts, also am Richterstuhl Christi. Ja. Aber was treibt uns an? Was treibt uns an in unserer Nachfolge? Ist es die Liebe oder ist es vielleicht irgendwie, ich muss irgendwas erfüllen oder was ist es? Das zweite ist, Furcht ist nicht in der Liebe. Ja. Was ist deine Furcht? Und das dritte ist das Gebot, wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Und damit möchte ich hier abschließen und möchte nochmal beten und nach Möglichkeit stehen wir auf. Ja, Herr Jesus, und haben wir dein Wort gelesen, gehört und ja, hilf uns, dass wir etwas mitnehmen können für die kommende Woche. Wo stehen wir in unserer Liebe zu dir, zu unserem Nächsten, der auch ja, aus dich geboren ist, der wiedergeboren ist, weil wir ja Geschwister sind. Wo stehen wir, Jesus? Es ist oft, ja, es ist kein einfaches Thema. Aber dennoch hast du es hier reingeschrieben, aber auch in dem Hintergrund, was damals passiert ist mit der Gnosis, mit der falschen Lehre. Wir wollen es aber auch auf uns anwenden, gucken, wie schaut Jesus. Ja, und hilf bitte, wie ich schon gerade gesagt habe, dass wir jeder von uns was mitnehmen kann, schauen kann, wo stehen wir, wie sieht es mit unserem Herzen aus, dass wir es zu dir bringen können, Jesus. Ich merke auch, ich brauche oft Agape. Und dies kann ich nicht von mir selbst zeugen, sondern die musst du mir schenken, Jesus, weil ich auch, ja, Vater, deinen Geist habe. Bitte ich dich jetzt für den Rest des Gottesdienstes und gleich auch, ja, für eine gute Gemeinschaft, ja, und gebe jetzt, ja, diese Zeit ab. Amen.